Deutschlandfunk zur Diskussion.
Und im Studio ist Christoph Schäfer. Guten Abend. In ihrer Bund-Länder-Schalte mit noch Bundeskanzlerin Merkel und bald Kanzler Scholz haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Absichtserklärungen festgehalten. Es ging unter anderem um eine Nachschärfung des Infektionsschutzgesetzes, um 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten und um die Aussicht auf eine allgemeine Impfpflicht. Morgen folgt die nächste Beratungsrunde zwischen Bund und Ländern und dann sollen auch Beschlüsse feststehen. Über all das möchte ich diskutieren mit Bettina Schöne-Seifert, Medizinethikerin an der Universität Münster und Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaft Leopoldina. Sie ist uns aus Oldenburg zugeschaltet. Guten Abend. Aus Bonn hören wir Gerd Landsberg, CDU-Politiker und Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Auch an Sie ein herzliches Willkommen, Herr Landsberg.
Guten Abend, Herr Schäfer.
Thorsten Lehr sitzt in Saarbrücken. Er ist Pandemieforscher von der Universität des Saarlandes. Seit Beginn der Pandemie modelliert er, welche Maßnahmen sich wie auf den Pandemieverlauf auswirken. Hallo, Herr Lehr. Und mit dabei ist auch meine Kollegin Gudula Geuter aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Schäfer.
Wir sind bundesweit zusammengeschaltet unter unserem Sendungstitel vor der nächsten Bund-Länder-Runde. Eine Weichenstellung für die deutsche Corona-Politik. Genau das möchte ich Sie alle direkt zu Beginn fragen. Herr Lehr, was denken Sie? Werden morgen die richtigen Weichen für unsere Pandemiebekämpfung gestellt?
Ja, ich denke, morgen werden auf jeden Fall wichtige Weichen gestellt. Ob es die richtigen sind, das werden wir leider sehen. Ich befürchte persönlich, dass einiges von dem, was angestrebt ist, wie die hohe Impfquote, sehr wichtig und richtig ist und auch letztendlich notwendig, aber ich befürchte schon, dass einige der Maßnahmen zu lasch sein werden. Das heißt, dass vor allem die 2G-Regelungen, die angestrebt sind, und auch nur die Kontaktbeschränkungen für Nicht-Geimpfte nicht ausreichen werden. Aus unserer Sicht müssen die Maßnahmen deutlich härter sein.
Herr Landsberg, wie denken Sie morgen die Bund-Länder-Gespräche entscheidend, um die vierte Welle zu brechen?
Also ob es gelingt, die vierte Welle zu brechen, da bin ich nicht sicher, denn alles, was morgen ja beschlossen wird, dauert ja in der Umsetzung. Das ist ja nicht übermorgen wirksam, aber es ist sicherlich ein wichtiger Aufbruch. Es kommt spät, aber ich sage lieber spät als gar nicht. Und es sind ja schon auch eine einschränkende Maßnahmen, also zum Beispiel nur noch mit 2G in allen Geschäften, Ausnahme Lebensmittelgeschäfte und Apotheken, dann auch in der Gastronomie nur noch 2G. Einige Länder, wie zum Beispiel Rheinland-Pfalz, haben gerade die Verordnung neu gemacht. Da heißt es in der Gaststätte sogar nur 2G+. Das heißt, sie müssen nicht nur geimpft sein, sondern auch negativ getestet. Was diese Impfkampagne angeht, da glaube ich, das ist eine gute Absicht, ne? 30 Millionen bis Weihnachten. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen.
Das werden wir später noch diskutieren. Frau Geuter, wie blicken Sie auf den morgigen Tag?
Na, wir haben ja ganz verschiedene Ebenen und da ist durchaus noch nicht klar, was dabei rauskommt. Es werden bestimmt Weichen gestellt, aber wie alle bisher jetzt gesagt haben, wir wissen eben noch nicht wirklich welche. Ich sehe es wie Herr Landsberg, dass das, was die Länder da machen können, die Beispiele, die Sie aufgezeigt haben, dass das sicherlich sehr wichtig ist. Aber das ist eigentlich, denke ich, schon was. Das kann auch übermorgen in Kraft treten. Und wenn man da aber übereinander legt, was SPD, Grün und was CDU, CSU geführte Länder wollen, dann geht das wahnsinnig weit auseinander. Beide wollen sehr, sehr viel, aber völlig Unterschiedliches. Das, was klar ist, ist, es dürften kommen bundesweit einheitlichere Regeln als bisher für Kontaktbeschränkungen und einheitlichere Auflagen für Veranstaltungen, sei es strengeres 2G oder sei es Begrenzung von Teilnehmern bei Großveranstaltungen. Thema Großveranstaltungen Fußball, ein großes Thema, das bestimmt irgendwie besprochen wird. Und dann haben wir aber eben die ganz andere Ebene des Infektionsschutzgesetzes und des Bundes. Und da ist ja wohl zu erwarten, dass die Länder ihre Forderungen stellen, was ihnen an Instrumenten fehlt, seit das Gesetz geändert wurde von der möglichen zukünftigen Ampel. Und das muss dann eben im Bund erstmal umgesetzt werden und da drängt dann die Zeit.
Und die Leitung nach Oldenburg zu unserer Medizinethikerin Bettina Schöne-Seifert ist noch nicht aufgebaut, aber wir gehen direkt in die Diskussion. Frau Schöne-Seifert, willkommen zurück.
Ich bin über das Headset verbunden. Das scheint jetzt wieder zu gehen.
Frau Schöne-Seifert, wir hören Sie auf der Sendung. Vielen Dank, dass Sie zurückgekehrt sind. Schön, dass die Verbindung wieder steht. Ich stelle auch nur meine Eingangsfrage an Sie. Mit welchen Erwartungen schauen Sie morgen auf das Treffen zwischen Bund und Ländern?
Es tut mir leid, dass ich Technikpannen verursacht habe.
Kein Problem.
Mit den von mir eben sozusagen mit einem halben Ohr mitbekommenen Erwartungen, die ich auch teile, dass nämlich eine allgemeine Impfpflicht und möglichst drastische Kontaktbeschränkungen in den Hotspots realisiert werden.
Mhm. Die wohl größte Ankündigung seit gestern ist ja, bald Kanzler Olaf Scholz plädiert für eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland. Februar oder Anfang März könne sie schon in Kraft treten, meint er. Frau Schöne-Seifert, begrüßen Sie diesen Schritt?
Ausdrücklich. Ich gehöre ja zu den AutorInnen der Stellungnahme der Leopoldina, die eine Art Appell an die Politik war und ist und genau diese Forderung ja auch stellt, weil es inzwischen zu spät ist nach all den Modellrechnungen, die ich ja auch nur, wie wir alle, von den Experten übernehmen und glauben kann, zu spät ist, um mit anderen Maßnahmen die fünfte Welle zu brechen.
Sie haben auch den, ich sage mal, Brandbrief der Leopoldina mit unterzeichnet, der am Wochenende ja große Aufmerksamkeit generiert hat. Ihrer Meinung nach, alle Impfreize sind bereits ausgeschöpft, sozusagen, um ohne eine Impfpflicht die Impfquote in Deutschland hochzutreiben?
Ja, und nach allem, was man liest und zur Kenntnis nehmen muss, scheint es jetzt auch mit rationalen Argumenten, mit emotionaler Motivation oder mit moralischen Argumenten nicht mehr hinzukriegen zu sein. Und dann muss eine allgemeine Impfpflicht ran, um größere Schäden, die wir ja ganz mehrheitlich als große Schäden ansehen, zu verhindern.
Mhm. Herr Lehr, wie blicken Sie darauf als Modellierer?
Ja, ich bin sehr dankbar, dass jetzt endlich dieser Beschluss gefasst wurde. Wir sagen das auch schon seit Wochen und Monaten, dass die Impfpflicht der einzige Weg raus sein wird aus dieser Pandemie. Sie haben es schon gesagt, die Impfreize scheinen wirklich am Ende zu sein. Wir sehen auch vor allem jetzt schon, wenn Sie sich's anschauen, die Erstimpfungen nehmen auch nicht wirklich zu. Es gibt zwar Steigerungen um 60%, aber das sind sehr marginale Steigerungen, die nicht wirklich, die auf einer Basis beruhen, die nicht ausreicht, um hier wirklich eine ausreichende Durchimpfung hinzubekommen. Und ich sehe den einzigen Weg zurück zur Normalität eben durch die Impfpflicht. Und von daher bin ich glücklich, dass dieses Wort jetzt endlich wieder in den Mund genommen wird und hier auch Taten folgen.
Jetzt haben Sie einen naturwissenschaftlichen Blick auf diese Debatte. Aber bedenken Sie eigentlich dabei auch, dass womöglich eine Impfpflicht, eine generelle Impfpflicht für alle in Deutschland auch zu einer Spaltung innerhalb der Gesellschaft führen könnte? Spielt das bei Ihnen irgendeine Rolle, Herr Lehr?
Das glaube ich ja. Ja, natürlich, das spielt natürlich auch eine Rolle. Sie haben natürlich recht, wir blicken sehr, wie soll ich sagen, immer sehr infektiologisch auf diese Geschichte und von daher ist natürlich, sind radikale Maßnahmen immer die besten, um alles einzugrenzen. Nichtsdestotrotz sehe ich ja doch aber auch schon, dass die Gesellschaft ja auch so schon gespalten ist. Das heißt, wir haben sehr viele Impfwillige, die bereit sind, das zu machen. Und wir sehen auf der anderen Seite einen gewissen kleinen Teil, der uns sehr stark im Atem hält. Und da müssen wir jetzt einfach entgegenwirken. Und ich sehe das schon einfach auch als eine gesellschaftliche Pflicht, jetzt hier Verantwortung zu übernehmen. Und es gab lange Zeit genug die Möglichkeit für die Ungeimpften sich impfen zu lassen. Und ich glaube, wir können uns das ökonomisch auch auf Dauer nicht leisten, solche Wellen jedes Mal im Winter wieder zu haben, weil das ist genau das, was passieren würde. Und wir wissen immer noch nicht, was neue Varianten uns vielleicht noch bringen. Von daher ist die Immunisierung jetzt wichtiger denn je. Und eine flächendeckende wird hoffentlich dann auch den Weg raus aus dieser Pandemie bringen. Aber wir müssen, und das ist ganz wichtig, das dürfen wir nicht vergessen, auch noch eine globale Impfstrategie einfach aus dem Auge nicht verlieren. Wir müssen erst mal im eigenen Haus kehren, aber dann natürlich global schauen, wie wir anderen Ländern helfen können, dann auch mit der Impfung voranzukommen.
Herr Landsberg, wo positionieren Sie sich in der Debatte? Ja, Impfpflicht als Spaltung oder Impfpflicht vielleicht auch als Chance, um, ich sag mal, die Mehrheit der Gesellschaft, die geimpft ist, in Deutschland zusammenzuhalten?
Ich halte die Impfpflicht für richtig. Ich habe auch ein bisschen Probleme damit, wenn immer von der Spaltung der Gesellschaft gesprochen wird. Also über 80% der Bevölkerung halten die Corona-Maßnahmen für richtig und fordern schärfere. Es ist eine kleine Minderheit, die werden wir nicht überzeugen. Das tendiert inzwischen ja auch teilweise in den Rechtsextremismus und in ähnliche Gruppierungen. Deswegen halte ich eine Impfpflicht für richtig. Das Problem wird allerdings sein, wie setzen wir das denn um? Das heißt, bedeutet das zum Beispiel auch demnächst 2G am Arbeitsplatz? Das heißt, wenn ich meinem Arbeitgeber nicht nachweisen kann, dass ich geimpft bin, werde ich dann freigestellt und bekomme kein Geld? Da liegt der Teufel im Detail. Ne?
Frau Geuter, wollen Sie hinzufügen? Ich meine, was sind denn die Möglichkeiten? Ich meine, Impfpflicht, was bedeutet das konkret eigentlich für diejenigen, die sich dann trotz Pflicht nicht impfen lassen?
Das bedeutet eben vor allem, dass wir hier über eine Maßnahme reden, jetzt mal ganz unabhängig davon, dass ich das auch für sinnvoll halte, aber dass wir über eine Maßnahme reden, die wir meines Erachtens noch nicht hatten. Korrigieren Sie mich an die Runde. In Deutschland, wir hatten die Pockenimpfung. Das war insofern etwas völlig anderes, als es erstmal, soweit ich weiß, nur Kinder betraf und außerdem es eben darum ging, eine Krankheit auszurotten. Und Herr Lehr, Sie haben gerade gesagt, wir können es uns nicht leisten, jeden Winter erneut diese Situation zu haben. Das heißt aber auch, dass im Zweifel jeden Winter erneut es eine Impfpflicht geben müsste, weil wir eben über etwas reden, was sich eben breit machen wird und bleiben wird wie die Grippe. Und wir haben anders auch als bei Masern nicht nur Konsequenzen zum Beispiel für den Kita-Besuch, sondern wir reden eben über eine echte Impfpflicht. Also das, was ich damit sagen will, ist nur, ich wundere mich ein wenig über den Dreh, den die öffentliche Diskussion in den letzten Tagen, Wochen genommen hat, als wäre das eine Maßnahme unter anderem. Und was das konkret bedeutet, Herr Schäfer, es bedeutet sicherlich nicht, dass jemand mit körperlichem Zwang die Spritze in den Arm gerammt bekommt. Es kann Bußgelder bedeuten, das müsste man dann entscheiden, dann muss man auch entscheiden, wie oft diese Bußgeldbewährung wiederholt wird, wenn sich jemand weigert.
Und wer sie durchsetzt.
Wenn ich da einmal ganz kurz einspringen
Frau
darf. Ich denke, wenn man diese ja sehr klugen Überlegungen der zur Analogie oder Disanalogie zu anderen Impfpflichten sich ansieht, dann ist tatsächlich die Pockenimpfung doch insofern ein naheliegendes Beispiel, als da zwar die Kinder betroffen waren, aber eben deswegen, weil man so früh realisieren musste damals mit der Impfung. Und das heißt, die Freiheit der Eltern, ihre Kinder nicht impfen zu lassen, war genauso tangiert, wie das heute in Bezug auf die eigene Person oder die eigenen Kinder der Fall ist. Und dass die Eradizierung der Pocken sich nicht als Ziel auf unsere Corona-Situation übertragen lässt, das ist wohl leider richtig, aber die Schadensminderung ist doch gigantisch groß und ich glaube, es ist noch nicht ausgemacht, dass wir eine allgemeine Impfpflicht bräuchten, wenn wir tatsächlich den langsamen endemischen Zustand hinkriegen und sich dann genug Leute auch durch die eigene Impferfahrung haben überzeugen können, dass eine Impfung nichts Schlimmes ist.
Sie sagen Schadensbegrenzung, in welchen Dimensionen?
Na, ich meine einfach das, was wir jetzt abfedern wollen, sind ja zigtausende Tote. Ich meine, die Modellierer haben uns vorgerechnet, dass wir in dem ersten halben Jahr der Impfkampagne knapp 40.000 Tote, wenn man das so ganz approximativ modelliert, sozusagen uns erspart haben oder denjenigen den Tod erspart haben. Wenn man das jetzt hochrechnet, sind das doch gigantische Todeszahlen. Wenn die Divi heute veröffentlicht hat, dass wir bis Weihnachten bei 6.000 Intensivpatienten auf den Intensivstationen sind mit Covid, dann sind das doch enorme Schäden, die wir einfach quantifizieren können.
Ich wollte eigentlich darauf hinausgehen, im Schadensbegrenzung, in welchen Dimensionen auch im Bereich, erwarten Sie damit auch gleichzeitig Erleichterung im gesellschaftlichen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, dass so eine Impfpflicht nicht nur auf die Zahlen eine Auswirkung hat, sondern eigentlich nur auch definitiv auf das alltägliche Leben von uns allen?
Das wird massiv so sein. Ich meine, alles, was wir jetzt tun, um die Kurve flach zu halten, wird sich ja in den Bereichen der Kultur, des sozialen Lebens, für unsere Jugendlichen, für die StudentenInnen etc. und nicht zuletzt für die Wirtschaft auszahlen.
Olaf Scholz will die Debatte im Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht als Gewissensfrage stellen. Aber ist das wirklich eine Gewissensfrage oder, Herr Landsberg, Sie haben schon angedeutet, eher eine solidarische Verpflichtung. Wie stehen Sie da?
Ich halte das für eine solidarische Verpflichtung, dass der zukünftige Kanzler das offen lässt, ist nachvollziehbar. Wir wissen ja alle, dass insbesondere die FDP da wenig begeistert sein wird. Ich will aber nochmal einen Aspekt.
Also ist es für ihn eher ein persönliches Anliegen, würde
ich sagen. Das glaube ich, ja, das glaube ich. Nochmal kurz auf die Schadenssituation. Also wir haben ja inzwischen jedes Gefühl dafür verloren, dass die Leistungsfähigkeit des Staates begrenzt ist. Also was wir an Verlusten, an Wirtschaftsverlusten, an Wirtschaftskraft, an Steuereinnahmen in diesen 2 Jahren haben, wenn das so weitergeht, dann werden wir diesen Sozialstaat, so wie er jetzt funktioniert, kaum noch finanzieren können. Und deswegen hat das eine Dimension, die aus meiner Sicht in der Öffentlichkeit viel zu wenig diskutiert wird. Die Leute haben das Gefühl, es ist endlos Geld da und es wird immer obendrauf gesattelt. Und dass diese Corona-Pandemie uns allen, dem ganzen Staat, Milliarden gekostet hat, die irgendwann auch mal zurückbezahlt werden muss, das tritt völlig in den Hintergrund.
Das heißt, Sie appellieren schon mal dafür, die, ich sag mal, Post-Pandemie-Perspektive einzunehmen auch?
Ja, ich will einfach sagen, wenn die Impfpflicht kommt, hat das eine wirtschaftliche Auswirkung. Das heißt, es wird uns wirtschaftlich besser gehen. Es wird auch bessere Leistungen des Staates geben können. Das müssen wir uns damit, ich nenne das mal ganz offen, so verdienen. Und das muss man auch kommunizieren.
Mhm.
Ja.
Frau Schöne-Seifert,
sehe ich ganz genauso. Ja, ich sehe das ganz genauso. Und ich meine, bei allem Riesenrespekt vor Freiheiten und vor Bürgerrechten, die wir ja alle teilen. Deswegen hat es ja auch so ewig gedauert mit dem Meinungsumschwung in Fragen Impfpflicht. Aber die Impffreiheit sozusagen als den überhaupt den Indikator für einen Rechtsstaat zu nehmen, das ist wirklich vollkommen übertrieben, wenn man sieht, was in der anderen Waagschale liegt.
Aber Frau Schöne-Seifert, sehen Sie nicht die Gefahr, dass wenn man eine Verpflichtung, eine Impfpflicht einführt, dass damit womöglich auch, ich meine, die ganzen Beratungsgespräche, die ja eigentlich auch bei Impfterminen dranhängen, wegfallen, dass einfach zu wenig auf Ängste, Sorgen von den Menschen eingegangen wird, die halt sozusagen ja negative Gefühle oder Gedanken mit der Spritze verbinden?
Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass es in den wenigsten Fällen wirklich eines längeren Beratungsgesprächs braucht, um medizinische oder andersartige individuelle Sorgen auszuräumen. Das sind doch hier jetzt sozusagen Grundsatzfragen, die bei den Impfgegnern eine entscheidende Rolle spielen. Und da wird ein ärztliches Aufklärungsgespräch nichts helfen. Dass das aber stattfinden muss und dass man das auch an Apotheker und andere delegieren kann, da bin ich völlig überzeugt. Da, denke ich, gibt es sozusagen bei den Impfenden dann auch eine Haltung, die wir der Solidarität geschuldet sind, dass natürlich die Dinge sorgfältig gemacht werden. Aber wie gesagt, wie schon gesagt, wir müssen auf 100 Millionen Impfungen, auf 1 Million Impfungen pro Tag 45 Millionen bis Weihnachten kommen.
Um die 30 Millionen zu erfüllen.
Ja, plus 15 Erst- und Zweitimpfungen.
Herr Lehr, wenn wir eine Impfpflicht einführen, dann besteht ja auch die Möglichkeit, dass, ich sag mal, diejenigen, die harten Impfgegnerinnen und Impfgegner noch weiter sozusagen von den politischen Verantwortlichen, von der politischen Debatte vorab driften. Inwiefern sind denn so verfestigte Positionen von Impfgegnerinnen und Impfgegnern in einem solchen Szenario entscheidend für den weiteren Verlauf in unserer Pandemie? Ich meine, die werden weiterhin Teil der Gesellschaft bleiben, auch wenn sie sich nicht impfen lassen.
Ja, ich glaube schon, dass sich am Ende des Tages doch relativ viele dann impfen lassen werden. Wir haben das ja auch in anderen Ländern gesehen, wo es zum Beispiel berufsspezifische Impfungen gibt, zum Beispiel für Pflegerinnen und Pfleger. Und dort war letztendlich die Kündigungsquote, die man ja nicht erwarten würde, dass sie relativ hoch geht, wenn es dort Verpflegungsimpfungen gibt, sehr gering. Also ich habe eigentlich schon die große Hoffnung, dass wir dann noch einen ganz großen Teil der Impfgegner und der Impfunwilligen wirklich wegschmelzen und dann es auf einen ganz kleinen Kern letztendlich reduzieren. Und ich sehe das ja auch in Gesprächen immer, die ich führe mit vielen. Es sind oft kleine Dinge, Aufklärungen, die noch nicht erfolgt sind über den Impfstoff, Unsicherheiten über die schnelle Zulassung und Ähnliches. Also es gibt immer noch viel Unsicherheiten, die man eigentlich kommunikativ auch noch versuchen müsste, aus dem Weg zu schaffen. Wir haben viel geschafft als Gesellschaft, aber ich glaube, kommunikativ haben wir auch nicht immer das Beste getan. Auch von Regierungsseite habe ich da vieles vermisst, aber ich denke schon, dass es dann zum Schluss wirklich vielleicht einen harten Kern gibt, aber ich merke schon und denke schon, dass auch dort klar wird, dass diese Gefahr der Krankheit doch existent ist und dass die Impfung halt doch eine Wirkung bringt. Und ich sage mal, wenn es ein ganz kleiner Teil ist, der sich nicht impfen lässt, wäre das letztendlich für das Pandemiegeschehen akzeptabel, denke ich.
Es hat natürlich auch eine politische Diskussion. Ich denke, darüber sollten wir hier auch offen sprechen. Es gibt ja klare Statistiken. Wo ist die Impfquote am niedrigsten? Das ist dort, wo die AfD am stärksten ist. Also das ist, wenn Sie mal das über die Deutschlandkarte legen, ist das offensichtlich erkennbar. Und das wäre eben auch die Frage. Die AfD hat ja erst das Thema Flüchtlinge gehabt. Jetzt hat sie das Thema Impfen. Das zeigt sich auch in Demonstrationen, die aus dem Ruder laufen. Vielleicht gibt es da ja auch noch mal ein Einlenken oder eine gewisse Einsicht. Das würde der Sache sicher nützen. Mein Eindruck ist schon, dass das von dieser Partei gezielt auch genutzt wird und die Impfgegner oder Impfverweigerer sich dort auch wohlfühlen.
Frau Golder, nehmen Sie das auch so wahr im politischen Berlin?
Das ist eine einigermaßen komplexe Frage. Es hat heute von MIDEM eine Studie gegeben zu den Zusammenhang von Rechtspopulismus und Umgang mit Corona. Und es ist eben auch so, dass diese Gegenden, in denen die AfD auch wenn ich jetzt hier nicht direkt die Studie zitiere, aber dass diese Gegenden, in denen es eben besonders hohe AfD-Anteile und besonders niedrige Impfquoten und deswegen jetzt auch eine große Belastung gibt, dass das aber eben auch die Gegenden sind, in denen sich Leute besonders abgehängt und nicht gehört von der Bundespolitik fühlen. Und das jetzt einfach auf eine Partei zu reduzieren, kann auch zu einfach sein. Aber natürlich spielt das eine ganz wesentliche Rolle. Und natürlich spielt auch der Schwenk, den die AfD genommen hat, die ja ursprünglich für den starken Staat und harte Maßnahmen war und dann sich auf Elitenkritik kapriziert hat, natürlich spielt auch das in der Persistenz dieser Ablehnung eine Rolle, natürlich.
Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen: eine Weichenstellung für die deutsche Corona-Politik. Meine Gäste sind die Medizinethikerin Bettina Schöne-Seifert, der Pandemieforscher und Modellierer Thorsten Lehr, CDU-Politiker Gerd Landsberg und Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds und meine Kollegin Gudula Geuter aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Ich möchte nochmal auf den morgigen Termin, die Bund-Länder-Runde, eingehen und ein bisschen kurzfristiger nochmal denken oder über kurzfristigere Maßnahmen sprechen. Denn wenn Menschen geimpft werden sollen, braucht es auch die entsprechende Infrastruktur. Ob es jetzt nun um Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung geht, in den Bundesländern sind nicht mehr so viele Impfzentren wie vor dem Herbst in Betrieb. Und die Terminanfragen verlagern sich auf Arztpraxen. Herr Landsberg, kann sich das Land überhaupt aus der vierten Welle impfen oder boostern? Ich meine, 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten sind ja im Raum.
Ich halte das ehrlich gesagt nicht für realistisch. Man kann die Zahlen steigern, aber dass wir auf die 30 Millionen kommen, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wie Sie richtig gesagt haben, die Impfzentren sind gerade in den Flächenländern geschlossen. Die können Sie auch nicht mal eben wieder aufbauen. Wenn Sie das wollen, dauert das bis Ende Februar.
Warum? Es gibt,
ja, weil das natürlich teilweise große Hallen sind. Die sind einem ganz anderen Zweck zugeführt. Man muss auch wissen, damals haben die Ärzte teilweise geimpft, die jetzt aber vielleicht besser in der Praxis impfen sollten. Es gibt Ausnahmen. Ich nenne nochmal das Land Rheinland-Pfalz. Das hat seine allerdings wenigen Impfzentren im Standby gehalten. Die sind jetzt wieder im Betrieb. Es gibt auch diese mobilen Möglichkeiten. Und es ist auch gut, wenn demnächst die Apotheken und auch die Zahnärzte endlich impfen können. Aber dass wir auf diese Zahlen kommen, also ich würde es mir wünschen, aber ich bin da nicht so optimistisch.
Es ist auch ein finanzieller Aspekt, oder?
Ich glaube, der Bund stellt das schon bereit. Das ist nicht ein finanzieller Aspekt. Ist ja jetzt auch für Ärzte noch wieder interessanter geworden. Ursprünglich gab es 20 Euro, jetzt gibt es 28,50. Und wenn ich dann höre, dass ein Arzt in einer Stunde 100 Personen impft, dann können Sie sich ausrechnen, da kommt schon was zustande. Das ist auch völlig in Ordnung. Dann hören wir auch, dass es bei der Verteilung in der Fläche teilweise Schwierigkeiten gibt, dass Ärzte also Impfmengen bestellen, die sie dann nicht bekommen oder nicht zu dem Zeitpunkt bekommen. Das ist so. Und ich glaube auch, wie gesagt, wir werden es steigern, aber die 30 Millionen halte ich für unrealistisch, so traurig das ist.
Herr Lehr, welche Rolle spielen Impfzentren derzeit in unserer Gesellschaft, um die vierte Welle mit Impfen und Boostern zu durchbrechen?
Nein, ich glaube, die Impfzentren allein sind vielleicht gar nicht der Knackpunkt. Ich denke, die Hausärzte haben logistisch schon die Möglichkeit, sehr viel auch zu impfen. Die Frage dürfte in meinen Augen eher sein, wie viel wird das Impfen jetzt noch bringen, um diese Welle zu brechen? Ich glaube, das ist vielleicht die Frage, die man stellen sollte. Und da bin ich nicht sehr optimistisch, dass wir ohne Maßnahmen nur durch reines Boostern und Impfen aus dieser Welle rauskommen. Das hat sicherlich Israel geschafft und das sieht immer so ein bisschen als Vorbild, steht ein bisschen als Vorbild da, aber sie hatten andere klimatische Bedingungen, sie hatten auch andere logistische Voraussetzungen, sie waren sehr viel besser vorbereitet auf diese Situation und ich habe hier große Sorgen, dass wir jetzt, wo wir in den Herbst reinkommen oder in den tiefen Winter auch, wirklich in eine Problematik reingehen. Die Situation ist gerade sehr fatal, wir haben extrem hohe Inzidenzen, wir haben extrem hohe Testpositivraten, die Labore kommen mit den Testen nicht mehr hinterher. Also wir haben gerade ganz andere Sorgen und das Impfen ist letztendlich ein langfristiger Weg, um aus der Welle rauszukommen und langfristig eben auch die Immunität beizubehalten. Aber wirklich die Welle zu brechen, das sehe ich jetzt die Rolle nicht. Die Impfzentren, von daher, um die Frage zurückzukommen, sind sicherlich wichtig. Aber wie gerade auch schon gesagt wird, die Infrastruktur muss erstmal wieder hochgefahren werden. Die wurde einfach sehr kurzfristig in meinen Augen gedacht, als diese Impfzentren geschlossen wurden. Es passte halt ganz gut in den Bundestagswahlkampf rein, Geld zu sparen. Aber ich glaube, am Ende des Tages an der falschen Stelle.
Aber ich würde das gerne unterstützen. Also, wenn wir kurzfristig was erreichen wollen, dann müssen wir die Kontrakte drastisch zurückfahren. Also keine Fußballspiele mehr wie letzte Woche mit 50.000 in Köln. Dann wahrscheinlich auch Clubs, Bars schließen. Das steht übrigens im Beschlussentwurf für morgen auch drin. Jedenfalls ab einer Inzidenz von 350. Dann der berühmte Lockdown für Ungeimpfte. Wobei da ist natürlich ein Problem. Wie wollen Sie das eigentlich kontrollieren? Also der Kontrollaufwand wird ja riesig, nicht? Der wird auch für den Einzelhandel riesig. Aber ich glaube, es ist die einzige Chance. Und immer wieder kommunizieren mit den Menschen. Insofern ist es ja interessant, dass die Schlangen vor den wenigen Impfzentren, die es noch gibt, ja immer länger werden, weil die Leute auf einmal das Gefühl haben, es wird richtig gefährlich. Und das ist auch der Kommunikation, der Politik und auch natürlich der Medien geschuldet. Und da müssen wir dranbleiben.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich meine, insofern gibt es doch zwischen uns allen, wenn ich das richtig verstehe, Einigkeit darüber, dass man die Impfpflicht nicht gegen die Kontaktbeschränkungen ausspielen darf und umgekehrt. Wir brauchen beides. Richtig. Die Impfpflicht ist wirklich zum Verhindern einer steilen weiteren Welle im Februar.
Kontaktbeschränkungen für wen, Frau Schöne-Seifert?
Naja, soweit es nur überhaupt irgend machbar ist für so viele wie möglich. Dass man das,
also für Geimpfte und Ungeimpfte?
Für Geimpfte und Ungeimpfte und für Ungeimpfte noch drastischer und für Kinder und Jugendliche als allerletztes. Also das, was politisch irgendwie machbar ist, muss gemacht werden.
Also das ist ja machbar und ich würde das auch unterstützen. In den echten Hotspots, wir reden ja jetzt von Gebieten, Kreisen oder Städte weit über 1.000, teilweise an die 2.000, da wird es ohne Lockdown-Maßnahmen nicht gehen. Ganz eindeutig. Und die wird teilweise natürlich bedauerlicherweise auch die Geimpften treffen. Aber man muss damit anfangen. Und das sind übrigens Dinge, die die Länder jetzt schon jedenfalls teilweise machen können. Sie können keine Restaurants flächendeckend schließen,
genau,
keine
Hotels.
Genau, das
möchte ich gerne an Frau Geuter in Berlin geben. Wir sprechen gerade über Maßnahmen, die die Länder verhängen können. Was ist da so der Instrumentenkasten? Der ist ja doch schon eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt üppig gefüllt, Frau Geuter, oder?
Der ist zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht beschnitten. Der ist ausgesprochen üppig befüllt. Bis zum 15. Dezember können die Länder, wenn sie das rechtzeitig entschieden haben, absolut machen, was sie wollen, wenn man nach den ursprünglich möglichen Maßnahmen geht. Und nun gab es aber ja das neue Infektionsschutzgesetz, das die mögliche zukünftige Ampel eben teilweise erweitert, teilweise die Maßnahmen beschnitten hat. Und da fallen eben tatsächlich, wenn jetzt nicht ganz schnell ein Gesetzgebungsverfahren in Gang kommt, was sich aber abzeichnet, dann fallen eben Maßnahmen weg und das sind die Lockdown-Maßnahmen. Das heißt, das ist die flächendeckende Schließung von Restaurants, von Geschäften, Einzelhandel, aber eben auch Übernachtungsmöglichkeiten und anderes mehr. Und das, was sich eben jetzt schon abzeichnet, ist, dass es mindestens bei den Restaurants da wieder eine Änderung geben soll, dass diese Möglichkeit wieder geschaffen werden soll. Aber diese ganze Diskussion um diese Änderung des Infektionsschutzgesetzes, das empfinde ich als eine oft vernebelnde Zuweisung von Verantwortlichkeiten, die teilweise auch ungerecht ist, weil, wie Sie sagen, und Herr Landsberg, wie Sie sagen, eben die Länder sehr, sehr viel machen könnten. Und was man ohne jede Notinzidenz machen kann, das wäre zum Beispiel Hygieneregeln in Restaurants einzuführen, die da besagen, Beschränkungen der Gästezahlen. Und das passiert unheimlich wenig. Das passiert auch in der Regel, wo es nicht dann sogar zu Restaurantschließungen kommt, in Hotspots, aber in der Regel auch in Bayern nicht, auch in Sachsen nicht, soweit ich informiert bin. Das heißt, es wird morgen auch noch mal darum gehen, dass sich alle tief in die Augen schauen und ihre eigenen Verantwortlichkeiten erkennen.
Herr Landsberg, was sagen Sie dazu? Die Länder hätten eigentlich schon einen vollen Instrumentenkasten. Das widerspricht ja eigentlich dem, was Sie eben schon gesagt haben.
Frau Götter hat das ja richtig gesagt. Den haben Sie dann, wenn Sie bis zum 24. November einen entsprechenden Beschluss des Landtages herbeigeführt haben. Das haben aber nicht alle, weil natürlich damals die Zahlen zwar schon stiegen, aber nicht so gigantisch hoch waren. Einige haben das gemacht, Bayern hat das gemacht, Sachsen hat das gemacht, Thüringen hat das gemacht, Mecklenburg-Vorpommern, aber die anderen überwiegend nicht. Und die Erfahrung zeigt ja, wenn Sie die Möglichkeit haben, im Hotspot zum Beispiel Gaststätten oder auch Hotels zu schließen, dass das schon eine Wirkung hat auf die Mobilität der Menschen. Und deswegen wird das wieder kommen. Das finde ich im Prinzip auch richtig, wie gesagt, beschränkt auf diese absoluten Hotspots.
Hat das eine Auswirkung, Herr Lehr, nur in Hotspots zu reagieren? Oder müsste man nicht flächendeckend tatsächlich sagen, harte Maßnahmen und einen harten Lockdown?
Ja, ich bin da etwas anders unterwegs. Ich glaube, also es hat sicherlich Maßnahmen, diese Maßnahmen haben definitiv einen Effekt. Aber ich glaube schon, dass wir eigentlich flächendeckend jetzt wirklich Maßnahmen brauchen. Es reicht nicht, wenn wir das nur in Hotspots machen. Wir haben auch andere Regionen, die vielleicht keine Hotspots sind, aber trotzdem extrem hohe Inzidenzen haben und auch schon an ihre Kapazitätslimits kommen, was die Intensivstationen angeht. Ich denke, eigentlich ein gemeinsamer Lockdown für Geimpfte und Ungeimpfte wäre richtig. Und warum jetzt eigentlich auch für Geimpfte? Weil nämlich auch die Geimpften natürlich Infektionsträger sein können und natürlich das auch an die Ungeimpften weitergeben können, weil sie auch dazu beitragen, solange sie nicht geboostert sind, solange die Boosterung nicht ausreichend ist, wird auch hier dieses Infektionsgeschehen mit von den Geimpften mitgetragen werden. Sicherlich in einer anderen Form, das gebe ich recht. Es sind letztendlich 80% der Infektionen gehen auf die Ungeimpften zurück, aber 20% immer noch auf die Geimpften. Und auch da müssen wir einfach
Und vor allem
schauen, dass
von
wir das jetzt.
Impfdurchbrüchen.
Genau, und dass wir das entsprechend reduzieren. Und bei den Impfdurchbrüchen reden wir eigentlich auch immer nur von symptomatischen. Das dürfen wir nicht vergessen. Es wird eine Menge asymptomatische Infektionen geben, die wir nicht mitbekommen, weil wir die Geimpften gar nicht testen. Also eine Reduktion der Kontakte wird uns jetzt am meisten bringen. Und das Problem, das ich sehe, ist, dass viele dieser Maßnahmen jetzt scheibchenweise gezogen werden, ähnlich wie wir das auch beim Lockdown Light hatten, bis wir dann eigentlich merken, dass es nicht reicht. Und dann könnte es halt wieder zu spät sein, beziehungsweise dann müssen wir noch länger eigentlich in einen wirklichen Lockdown gehen, um die Situation wieder so herzustellen, dass wir wieder lockern können. Und ich glaube, jetzt wirklich eine radikale Maßnahme würde uns allen deutlich besser helfen, würde auch helfen, einfach die Situation abzukühlen und in der Zeit letztendlich impfen und boostern und die Infrastruktur vorzubereiten. Das würde uns helfen, hier leichter wieder rauszukommen. So verzögern wir das nur. Jeden Tag, den wir warten, den zahlen wir hinten mit Zinsen letztendlich drauf.
Aber Herr Lehr, wie lange müsste so ein Lockdown denn dauern, um, ich sag mal, unsere Intensivstation zu entlasten oder zumindest mal vor die Welle zu kommen, damit wir mit unseren Corona-Maßnahmen nicht immer der Welle hinterherlaufen?
Ja, also wenn wir das simulieren, dann müssen wir Kontaktbeschränkungen von mindestens 50% erreichen. Und das erreichen Sie aus unseren Berechnungen eben nicht mit diesen bisher geplanten Kontaktreduktionen. Da kommen Sie vielleicht auf 20, 25%. Das heißt, Sie müssten eigentlich wirklich massive Kontaktbeschränkungen, vor allem auch im Privaten, das sehe ich ein großes Problem, dass natürlich viele der Situationen sich dann ins Private verlagern. Wenn Sie im öffentlichen Leben nicht mehr teilhaben, gehen Sie ins Private. Und das zu kontrollieren wird schwierig. Und deswegen auch für die Ungeimpften, weil auch dort haben Sie dann einen kollektiven Druck.
Was ist mit Schulen?
Ja, Schulen ist natürlich so ein Zwiespalt. In Schulen sind sehr viele Infektionen gerade, das wissen wir. Dort sind die großen ungeimpften Populationen, dort herrschen sehr große Inzidenzen. Es würde aus infektiologischer Sicht Sinn machen, die Schulen zu schließen und das abzukühlen, aber aus pädagogischer Sicht ist das natürlich vielleicht nicht der sinnvolle Weg. Ich glaube, Schulen sind ein Kasten, den wir offen lassen können. Wir haben in Irland zum Beispiel gesehen, dass wir auch Inzidenzen wieder senken können, wenn wir die Schulen offen lassen. Aber dann müssen wir an anderer Stelle reduzieren. Es macht ja auch keinen Sinn, die Schulen zu schließen und Fußballstadien offen zu lassen. Also ich glaube, wir müssen den Bildungssektor zum Schluss angreifen und auch dort dann wirklich genau schauen, ob wir das noch müssen, beziehungsweise ob es nicht vielleicht sogar sinnvoll wäre.
Herr Lehr, darf ich ganz kurz was fragen?
Sehr
Der
gerne, Frau
Vorschlag,
Schöne-Reichert.
den ja viele gemacht haben, die unter anderem auch die Leopoldina, die Weihnachtsferien wenigstens um 3 Tage vorzuziehen, würde das sozusagen zahlenmäßig, wenn Sie jetzt als Modellierer sprechen, überhaupt einen spürbaren Effekt haben?
Ich befürchte, dass diese 3 Tage wirklich alle nicht viel bringen. Das hatten wir, Frau Merkel hatte ja auch mal so eine Idee, das haben wir mal simuliert. Das bringt ehrlich gesagt nicht viel, kurze Tage. Auch die Frage des Lockdowns, wie lange bräuchte der? Das hängt eben auch ein bisschen davon ab, wie stark die Maßnahmen sind und wie hoch die Inzidenz ist, bis man wieder Normalität bekommt. Aber ich sage mal, 3 bis 4 Wochen bräuchte man fast bei diesen Inzidenzen, damit sie sich wieder ordentlich abkühlen können. Das würde in Sachsen vielleicht ein bisschen länger dauern und in Schleswig-Holstein ein bisschen schneller gehen. Aber ich denke mal, so zwischen 2 und 4 Wochen müsste man eigentlich rechnen. Das würde jetzt ganz gut in die Weihnachtszeit passen, meiner Meinung nach, sicherlich nicht für die Geschäfte. Aber letztendlich aus der besinnlichen Zeit heraus wäre das sicherlich vielleicht eine gute Möglichkeit.
Frau Schöne-Seifert, Lockdown für Schulen oder vorgezogene Weihnachtsferien, letztlich könnte man vielleicht sagen, läuft es auf selbe hinaus. Ist das vertretbar ethisch?
Na, ich finde, es läuft nicht auf selbe hinaus, denn die Weihnachtsferien zu verlängern, was in normalen, nicht-pandemischen Zeiten ein Geschenk für die Kinder gewesen wäre, das ist ja nicht vergleichbar vom sozusagen psychosozialen Signal her mit On-and-Off-Wechselunterricht und Schließungen und Kita-Schließungen. Also 3 Tage Weihnachtsferien verlängern ist ja vergleichsweise harmlos für die Betroffenen. Ansonsten bin ich mit Ihnen allen einer Meinung, dass die Kinder und Jugendlichen wirklich die letzte Gruppe sind, die noch weiter unter Pandemiefolgen leiden sollten. Das gilt im Übrigen natürlich auch für unsere Studierenden. diejenigen, die die ganzen letzten 2 Jahre zum Teil von der Bettkante oder überwiegend von der Bettkante virtuell studieren mussten, die sind wirklich ganz hart getroffen. Also an der Stelle sollten wir wirklich sehen, dass wir ihnen nicht noch mehr zumuten. Mhm. Ich frage mich übrigens vor dem Hintergrund unserer letzten 10 Minuten, würde es denn nach Ihrer Meinung was bringen, wenn wir noch viel stärker kommunizieren würden, sozusagen über alle Medien, was es ausmachen würde, wenn die Leute freiwillig ihre sozialen Kontakte einschränkten? Mal unabhängig von dem, was dann politisch beschlossen wird.
Also ich bin davon fest überzeugt und wir fordern seit Langem eine nachhaltige Kommunikationsstrategie von den Kommunen über die Länder hin zum Bund. Deswegen war zum Beispiel eine meiner Ideen, die ich in den Medien auch transportiert habe, warum geht Frau Merkel nicht mit Herrn Scholz in die Nachrichten und sagt, Leute, es ist wirklich ernst. Ihr müsst das jetzt reduzieren. Das wird natürlich nicht alle erreichen. Es hat schon eine Wirkung. Schauen Sie mal nach Frankreich. Nach der Ansprache von Macron haben sie am nächsten Tag 1,5 Millionen Menschen impfen lassen. Das hat schon eine Wirkung. Kommunikation ist ein ganz wichtiger Baustein. Nochmal kurz zurück. Ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, wir brauchen jetzt den Lockdown und möglichst 3 Wochen für Geimpfte und Ungeimpfte. Aber ich sage Ihnen, das wird politisch nicht kommen.
Warum?
Weil einfach die Diskussion eine andere ist. Die Politik hat ja schon Schwierigkeiten gehabt, jetzt die Impfpflicht. Ich darf mal daran erinnern, die Politik hat immer gesagt, eine Impfpflicht wird es nicht geben. Jetzt wird es sie wahrscheinlich doch geben. So, dann hat man die Leute gesagt, wir müssen Lockdown nochmal verhindern, lasst euch alle impfen. Jetzt haben sich fast 70 oder vielleicht demnächst 80% impfen lassen. Dann sagen sie denen, jetzt bleibt mal 3 Wochen zu Hause. Also man muss das ja auch sehen, Politik kann ja nur handeln in dem Rahmen, den sie hat. Dann muss es sehr, sehr hart kommen. Also in einzelnen Bereichen, Hotspots, glaube ich schon. Aber Sie müssen sich doch mal in die Situation versetzen. Gehen Sie mal nach Schleswig-Holstein. Da gibt es Kommunen, die haben eine Inzidenz, die ist fast bedeutungslos. Die sind bei 40, 50. Und dann sagen Sie denen, wir machen jetzt mal einen Lockdown. In Sachsen haben wir 2000. Und deswegen machen wir das ganze Land zu. Das kriegen Sie nicht vermittelt, aus meiner Sicht.
Aber müssen wir da vielleicht auch nicht so ein bisschen geografisch differenzieren? Also Sie vertreten, Herr Landsberg, ja, ich sage mal, den Hotspot-Ansatz, dass man dort reagiert, wo die Inzidenzen in die Höhe schießen. Aber wie ist es eigentlich, wenn wir jetzt mal sprechen, gerade geografisch, Berlin und Brandenburg? Müssten da nicht eigentlich, ich sage mal, länderübergreifend dieselben Maßnahmen dann auch ergriffen werden, damit es etwas bringt?
Aber selbstverständlich, deswegen plädiere ich ja schon seit Langem, es muss einen Katalog geben, ab wann gilt was und das muss dann überall gelten. Ob das
genau,
nur die Inzidenz ist,
die Kriterien
müssen einheitlich sein und das sind sie nicht. Es gibt Ampeln, ich weiß gar nicht, wie viele Ampeln es in diesen Ländern überall gibt, also ich durchschaue das schon nicht mehr und da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation. Die Leute müssen wissen, wenn die Inzidenz jetzt bei 350 ist oder von mir aus bei 400 und wenn die Belegsituation in unseren Krankenhäusern so ist, dann hat das die und die Folge. Und das würde ich mir sehr wünschen, wenn dieses Signal morgen von Bund und Ländern kommt.
Und Stichwort Kommunikation. Wir haben so gute Risikokommunikationsexperten im Land. Warum haben wir die nicht jeden zweiten Tag in der Tagesschau, die uns dann einfach die Kurven interpretieren und uns auch sagen, dass das Missverständnis, Impfdurchbrüche würden zeigen, dass der Impfschutz ineffizient ist, dass damit aufgeräumt wird?
Herr Lehr, arbeiten Sie damit auch, ich sage mal, politische Kommunikation, Einfluss Medien auf den Pandemieverlauf oder haben Sie da den Blick sozusagen auf die nackten Zahlen?
Naja gut, ich meine, wir beraten ja auch die saarländische Landesregierung und sind ja natürlich auch in den Medien vertreten. Von daher ist es natürlich schon auch Teil des Jobs geworden, wenn auch ein ungewohnter. Aber ja, ich denke, das ist wichtig, was gerade gesagt wurde. Die Kommunikation ist ganz wichtig. Aber ich möchte nochmal auf diese Frage zurückkommen, die vorhin gestellt wurde, ob wir durch Kommunikation und Aufklärung auch wirklich das Verhalten ändern. Ich glaube, im gewissen Maße ja. Aber wir haben schon in den letzten Lockdowns und Beschränkungen immer gesehen, dass eigentlich das Machbare trotzdem ausgereizt wurde. Wenn sich 2 Familien treffen durften, dann haben sich 2 Familien getroffen, obwohl es besser wäre, wenn sich eigentlich nicht getroffen hätte. Also es geht eigentlich immer bis an die Grenzen. Ich vergleiche das immer mit dem Alkohol und dem Autofahren. Sie dürfen bis 0,5 Promille Auto fahren und das machen dann viele auch, obwohl es keine gute Idee ist. Das wissen wir alle und genauso ist das bei dem Treffen auch. Also das heißt, diese Risikoabschätzung des Individuums, die ist ganz schwierig in dieser Pandemie. Manche sind sehr verängstigt und ziehen sich zurück, aber der Großteil probiert das auszureizen und deswegen glaube ich, dass die Vorgaben trotzdem wichtig sind. Die Vernunft ist da bei vielen, aber trotzdem können Leute einfach das nicht einschätzen, die Bevölkerung, was das an Risiko bedeutet. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da Vorgaben und Richtlinien machen. Ich bin ganz bei Ihnen, es fehlen klare Vorgaben. Die Politik hat in letzter Zeit alles daran getan, die Inzidenz auszuräumen und gegen den Hospitalisierungsindex auszutauschen, was eigentlich nur ein Verschieben der Problematik um 4 Wochen inklusive einer ja noch Datenproblematik mitbringt. Also sprich, dass dieser Index einfach immer verspätet ist, eigentlich nie richtig ist und schwer zu interpretieren ist. Also ich glaube, wir müssen auch zurückkommen wieder zu Inzidenz als ein Marker, natürlich noch mit der Krankenhausbelegung. Man kann sicherlich regional agieren, aber wir müssen halt auch aufpassen, dass wir keinen Lockdown-Tourismus bekommen, wenn eine Seite zu ist, dass dann in eine andere gefahren wird. Wir kennen das noch aus dem ersten Lockdown. Da wurden 2 Stunden gefahren, um zum Friseur zu kommen. Also ich glaube, die Kreativität der Menschen ist unersättlich und von daher müssen wir da aufpassen.
Also das Individuum, das gegen Regeln handelt, sich gegen den Lockdown auflehnt, einer Impfpflicht ausweicht, Kontrollen sind nicht wirklich möglich, hundertprozentig. Frau Geuter, sind das Punkte, die Sie auch in der politischen Debatte sozusagen beobachten können? Spielt das eine Rolle im politischen Berlin, gerade vor dem morgigen Tag, wenn es gerade um diese ganzen Punkte gehen könnte?
Es ist vor allem etwas, was ich in den gestrigen Verfassungsgerichtsentscheidungen wiedererkannt habe. Stichwort Inzidenz, Rückkehr zur Inzidenz als Kriterium. Man muss jetzt gucken, wie mit deutlich höherer Impfquote als zur Zeit der Einlegung dieser Verfassungsbeschwerden das jetzt zu interpretieren ist. Aber dieses damals schon sehr umstrittene Instrument Inzidenz, da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, selbstverständlich, gerade weil es ein Frühindikator ist und eben nicht wie die Hospitalisierungsrate erst im Zweifel zu spät kommt, ist das natürlich möglich. Und da ging es ja auch um das, was eben jetzt auch wieder gefordert wird, die bundesweiten Kriterien. Da ging es ja auch nicht um einen bundesweiten Lockdown,
genau,
sondern
ja,
da ging es um ein Bundesgesetz. Das kann man aber natürlich auch als Vereinbarung der Ministerpräsidenten machen, wenn sie sich dran halten. Ansonsten ging es um Kriterien, die bundesweit gelten, bei der Inzidenz so und so. In dem Fall war es heute lächerliche 100 oder eben für die Schulen 165 gilt das und das. Das haben die Verfassungsrichter ja bei allen langen Erwägungen über die tiefen Grundrechtseinschränkungen haben gesagt, dass das eben möglich ist. Und das wäre natürlich auch wieder möglich, wie gesagt, egal in welcher Form man das dann macht. Das geht natürlich auch sehr schnell über eine Vereinbarung der Ministerpräsidenten.
Wenn wir schon bei der Entscheidung in Karlsruhe sind, Frau Geuter, ein Punkt fiel ja auch auf, der besondere Schutz dem Bereich Bildung für Kinder und Jugendliche zugesprochen wird. Könnte das eine Rolle spielen, wenn wir tatsächlich mal das Szenario durchspielen, Schulschließungen?
Ja, das muss eigentlich eine Rolle spielen. Das ist so deutlich, was die Verfassungsrichter gesagt haben. Auch da ging es ja darum, dass sie die Tiefe der Einschränkungen einerseits nochmal deutlich machen und dann am Schluss leider, die Sache ist leider eben so, wie sie ist, sagen, gleichwohl, wenn wir wirklich bei Gemeinwohlbelangen von überragender Bedeutung sind, dann kann auch die Schule geschlossen werden. Nur haben die Richter eben auch gesagt, es gibt ein Grundrecht auf schulische Bildung. Das war bisher noch nicht klar, dass es das gibt, also wirklich als individuell einklagbares Recht. Und dagegen kann man nicht finanzielle Belange ins Feld führen. Das heißt, Luftfilter, die Infrastruktur für Online-Unterricht, auch Studien über die Frage, was ein milderes Mittel gegenüber der Streichung des Präsenzunterrichts wäre, all das müssen vor allem die Länder erstmal leisten. Und das geht natürlich alles nicht so schnell und deswegen wird es im Zweifel doch nicht gegen mögliche Schulschließungen helfen. Aber die Prioritäten hat das Bundesverfassungsgericht absolut klar gemacht.
Frau Schöne-Seifert, meine abschließende Frage für diese Sendung geht an Sie. Ich meine, wir machen Fortschritte eventuell, beziehungsweise in der Entscheidung aus Karlsruhe war schon was Neues drin, was den besonderen Schutz von Bildung anbelangt. Ist das ein Signal darin, dass wir immer weiter lernen in der Pandemie? Juristisch, gesellschaftlich, politisch?
Ich glaube schon. Also das, was wir in allen Wissenschaftsbereichen, Naturwissenschaft allen voran, aber auch in den Geisteswissenschaften etc., Sozialwissenschaften gelernt haben, ist immens. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir alles, was wir da gelernt haben, umsetzen können. Dazu braucht es eben doch irgendwie politischen Steuerungswillen und Kreativität und Entscheidungsfreudigkeit.
Und das könnte morgen eine Rolle spielen. Und hier setzen wir den Schlusspunkt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Bettina Schöne-Seifert von der Universität Münster, Thorsten Lehr, Pandemieforscher, Modellierer, Gerd Landsberg, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, Gudula Geuter, Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unserem Publikum, bei Ihnen, für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Mein Name ist Christoph Schäfer. Tschüss.